Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Danke fürs Einschalten. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Hallo zusammen. Zu Beginn hören Sie das Beste in der Mission, das Evangelium. Dieses Essay hat Friedemann Wunderlich verfasst. Als Sprecherin ist Jennifer Thiessen zu hören und ich würde sagen, wir starten direkt in unser Programm. Bitte anschnallen, los geht's. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Das Beste in der Mission, das Evangelium.
Am 14. August 2018 hatte ich einen schweren Herzinfarkt. Als der Arzt mich in der Nacht vom 16.8. auf den 17.8. operierte, sagte er zu mir: Eigentlich konnten Sie die letzten Tage schon nicht mehr leben. Mehrfach habe ich in dieser Nacht von verschiedenen Ärzten gehört, Sie haben aber großes Glück gehabt. Mein größtes Glück ist Jesus Christus. Psalm 16, Vers 2 und 11. Es wäre Mitte August das größte Wunder für mich gewesen, wenn ich gestorben wäre und lebendig geworden wäre in der sichtbaren Gemeinschaft mit Jesus Christus. Unvorstellbar schön. Aber ich lebe noch hier und es irritiert mich bis heute, warum ich noch nicht bei Jesus bin. Er hat mich in die Verlängerung geschickt. Wie lange, weiß ich nicht. Aber ich bin froh und ruhig, weil mein Leben Jesus Christus gehört und alles in seiner Hand ist. Und es ist für mich eine Freude, dass ich, im Himmel oder auf der Erde, Jesus Christus dienen darf. Siehe Römer Kapitel 14, Vers 8. Als mir bewusst wurde, dass meine Lebenszeit auf dieser Erde menschlich gesehen eigentlich vorbei war, habe ich eine ganz tiefe Geborgenheit durch die Zusagen des Wortes Gottes erlebt. Mein ganzer Glaube reduzierte sich auf eine einfache Wahrheit. Neu durfte und darf ich erleben, was das Evangelium für unsere Welt und mich persönlich bedeutet. Das Evangelium ist das Beste, was es in dieser Welt gibt. Was ist das Evangelium? Gute Botschaft können wir es wörtlich übersetzen. Aber was ist gut an dieser Botschaft? Und für wen ist es eigentlich eine gute Botschaft? Und welche Bedeutung hat das für unsere Arbeit in der Mission?
Das Evangelium Gottes.
In Markus Kapitel 1, Vers 14 und 15 lesen wir, wie Jesus Christus öffentlich auftrat. Das Wichtigste zuerst. Es ist das Evangelium Gottes. Das Evangelium gehört Gott und nicht uns Menschen. Niemals gibt Gott sein Evangelium aus seiner Hand. Niemals können Christen darüber verfügen. Wer sich an dem Evangelium vergreift, vergreift sich an Gott selbst. Und das bleibt nicht ohne Folgen für unser Christsein, die Gemeinden und die Missionen. Aber was ist das Evangelium?
Das ganze Evangelium.
Paulus bringt es auf den Punkt, was das Evangelium ist und wie es zu Menschen kommt und Einzelne rettet.
Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch als Evangelium verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch als Evangelium verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind.
1. Korinther Kapitel 15, Vers 1 bis 6.
Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften.
1. Korinther Kapitel 15, Vers 3.
Das ist das ganze Evangelium.
Kurz und prägnant, klar und eindeutig und universal gültig. Ewig und deshalb immer zeitgemäß. Jedes Wort in diesem einen Satz ist wichtig. Es geht um Jesus Christus. Um uns Menschen, um Sünde, um den Tod und das Wort Gottes. Das ist die Definition für das ganze Evangelium. Alles andere in der Bibel sind Erklärungen. Alles andere in der Bibel zeigt uns, wer Gott ist, wer wir Menschen sind, was Sünde ist und was dieser Tod Jesu für uns Menschen bedeutet.
Dieses Evangelium nutzt sich niemals ab.
Das neue Jahr 2019 steht vor uns. Auch dieses Jahr wird wieder viele Veränderungen mit sich bringen. Neue Produkte kommen auf den Markt, neue Politiker übernehmen die Regierung, neue Methoden werden eingeführt. Neu ist besser als alt, denken viele Menschen und trennen sich von Altem in der Hoffnung auf das Neue. Auch Christen lassen sich von vielen Neuheiten vom einfachen Evangelium ablenken. Auch viele Christen suchen immer den neuen Kick. Das alte Personal mit dem alten Programm ist langweilig. Auf der Suche nach Neuem und Erfrischendem ist die Gefahr groß, mehr von Menschen als von Jesus Christus selbst zu erwarten. Es ist auch in dem neuen Jahr entscheidend, gegen alle Trends bei diesem einen alten Evangelium zu bleiben. Es ist nie veraltet, weil Jesus Christus immer lebt. Was ist das Gute am Evangelium?
Das Evangelium ist die gute Nachricht für Gott selbst.
Weil Jesus Christus lebt. Jesus ist gestorben und begraben worden, aber er ist auferstanden von den Toten. Er ist damals nach seiner Auferstehung mehr als 500 Leuten erschienen. Dann ging er zurück in den Himmel zum Thron Gottes. Wir haben es in unserer Welt immer und überall mit der wirksamen Gegenwart des Herrn Jesus Christus zu tun. Das Evangelium ist die gute Nachricht für Gott, weil sich sein Wort erfüllt hat. Nach den Schriften, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 3 und 4, bedeutet, dass Gottes Plan sich detailgenau erfüllt hat. Gott nimmt sein eigenes Wort so ernst, dass er sich bis ins kleinste Detail daran hält. Die Propheten im Alten Testament und die Apostel im Neuen Testament haben im Namen Gottes gewirkt. Ohne die Bibel gibt es kein Evangelium. Die Zuverlässigkeit des Evangeliums ist gebunden an die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, wie es in der Bibel bezeugt ist. Das Evangelium ist die gute Nachricht für Gott, weil er immer den wichtigsten Punkt auf die Tagesordnung der Welt gesetzt hat: Jesus Christus. Gott muss sich niemandem mehr beweisen. Gott muss sich nicht mehr groß machen. Das Werk von Jesus Christus hat ihm alle Macht und Autorität und alle Herrlichkeit gegeben. Ja, auch in diesem neuen Jahr 2019 geht es in unserem persönlichen Leben, in unseren Gemeinden und in der Mission zuerst gar nicht um uns, sondern um Jesus Christus. Was bedeutet unser Leben für ihn? Was bringt unser Gemeindeprogramm ihm? Was ist das Ziel unserer Missionsarbeit?
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre.
Offenbarung Kapitel 14, Vers 7 ist die Aufforderung eines Engels, der mitten in der Gerichtszeit mit dem ewigen Evangelium auf die Erde kommt und alle Menschen dazu auffordert, ihr Leben einzig und allein auf Jesus Christus auszurichten.
Das Evangelium ist eine schlechte und erschütternde Nachricht für uns Menschen. Christus starb für unsere Sünden.
Wir Menschen haben ein großes Problem. Gott betrachtet uns anders, als wir uns selbst wahrnehmen. In radikalen Worten analysiert Gott uns Menschen in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 19. Eine Gemeinde, die das Evangelium verkündigt, kann nicht mehr groß von Menschen denken und reden. Wir können die Botschaft des Evangeliums nicht nur besucherfreundlich weitergeben. Es ist eine erschütternde Wahrheit, dass unser Zustand so schlimm ist, dass es keine Reparatur mehr geben kann. Kein Mensch kann sich selbst bessern. Im Menschen ist nichts, was ihn vor dem Zorn Gottes retten kann. Wenn das Evangelium von Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Gemeinden steht, dann ist der Mensch auch der Fromme, klein und wir reden klein von jedem Menschen. Gott allein wird geehrt. Gottes Herrlichkeit strahlt durch die Verkündigung seines Wortes. Kann es sein, dass viele unserer Gemeinde- und Missionsprogramme ohne Gottesfurcht sind? Wir laufen durch die Welt und erwecken den Eindruck, dass es so schlimm gar nicht mit uns ist. Wir sind stark in der Anbetung, aber schwach im Sündenbekenntnis.
Das Evangelium ist die Rettungsbotschaft für jeden, der daran glaubt.
Nur das Evangelium schafft neues Leben. Wir wissen, dass allein das Wort Gottes Menschen vom Tod zum Leben erwecken kann. Ohne die Verkündigung des Wortes Gottes gibt es keinen rettenden Glauben. Ob damals in Korinth oder heute in Basel, Hamburg, Wolgograd, Poltawa, Gösselsdorf, Niewski oder Znin. Es ist und bleibt immer und überall der Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Von den meisten Zuhörern wird es abgelehnt und nur von wenigen zur Rettung angenommen. Die Verkündigung des Evangeliums geschieht zum Gericht und zur Gnade. Es ist und bleibt die größte Freude, wenn verlorene Menschen für die Ewigkeit gerettet werden und Gott dadurch geehrt wird. Unser Gebet und das Ziel unserer Missionsarbeit ist es, dass Menschen aus allen Völkern in allen Nöten ihres Lebens, im Leben und im Sterben, die größte Freude in Jesus Christus erleben. Als ich Mitte August mit meinem Leben auf dieser Erde abgeschlossen hatte, da durfte ich neu die Kraft des alten und einfachen Evangeliums von Jesus Christus erfahren.
Christus starb für meine Sünden nach den Schriften.
Mir wurde eindringlich bewusst, welche Hoffnung, Kraft, Zuversicht und Freude dieses Evangelium denen schenkt, die daran glauben. Diesem Evangelium wollen wir als MSOE dienen. Bei allen Programmen in unserer Arbeit, allen guten Aktionen und Projekten soll in der MSOE die Verkündigung des Evangeliums und die Verbreitung der Bibel auch 2019 im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.
1. Korinther Kapitel 1, Vers 21 bis 25. Das Beste in der Mission für Südosteuropa ist das Evangelium. Darin wissen wir uns mit ihnen verbunden.
Ein Text von
Friedemann Wunderlich.
Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, es folgt wie angekündigt ein weiterer Teil des Vortrags von Julius Czarnecki und wir gehen vom Thema Evangelium zu etwas völlig Gegensätzlichem. Ich denke hierbei an die Worte von Jürgen Werth, es war noch nie so dunkel, nie so kalt und ich füge dem hinzu in der deutschen Geschichte. Es folgt nämlich ein Vortrag zum sogenannten Thema Euthanasie und den Krankenmorden zur Zeit der Regierung der Nationalsozialisten in Deutschland. Und wissen Sie was? Ich möchte an dieser Stelle doch noch einmal den Liedtext von Jürgen Werth zitieren. Es ist ein Passionslied und ich möchte es Ihnen einfach vorlesen. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, ein Kreuz auf einem Hügel. Starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten, hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Du stirbst an satter Überheblichkeit, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, doch so bricht Gottes Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt Wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Das war ein Liedtext von Jürgen Werth. Es folgt ein Vortrag des wissenschaftlichen Mitarbeiters an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Julius Schanetzky.
Nachdem geklärt war, wer zu töten sei, die Frage der Selektion geklärt war, musste man die Frage des Wie klären, also die Frage nach der Mordmethode. Und ich hatte schon gesagt, die Kindereuthanasie ist zu diesem Zeitpunkt schon geplant und es gibt durchaus diesen Organisationsstab Leute, die für eine medikamentöse Tötung votieren. Das halten aber andere für nicht praktikabel. Also man hat eine ungefähre Vorstellung, dass man etwa 60.000 Menschen wohl töten wird. Also das errechnet man anhand der Bevölkerung mit Prozentzahlen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin ganz schlecht in Mathe immer gewesen, von daher versuche ich das jetzt nicht auf Prozente auszurechnen, aber Sie müssen mir das jetzt einfach glauben. Also man geht von etwa 60.000 bis 70.000 Opfern aus im Vorfeld. Und deshalb funktioniert die medikamentöse Tötung nicht. Und was man tut, ist, man berät sich mit dem Kriminaltechnischen Institut im Reichskriminalpolizeihauptamt in Berlin und die empfehlen Kohlenmonoxid als Todesart. Und da an der Stelle erinnert sich Karl Brandt, dass er wohl selbst mal durch einen defekten Ofen ohnmächtig geworden sein soll, durch die Dämpfe, und hält das für eine humane Art des Sterbens. Und in der Euthanasie-Ermächtigung war ja von Gnadentod die Sprache. Also das ist die Vorstellung der Organisatoren von Gnadentod. Dafür muss man, für den Gasmord, muss man Einrichtungen schaffen. Kann man nicht in den Heil- und Pflegeanstalten selbst tun. Also werden im Laufe des Jahres 1940 6 Tötungsanstalten eingerichtet, die allerdings, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, nie parallel alle existiert haben, sondern da ist auch eine Entwicklung drin. Mit Ausnahme von Brandenburg handelt es sich dabei bei allen anderen um komplett oder teilweise aufgelöste Heil- und Pflegeanstalten. Brandenburg ist ein aufgelöstes Zuchthaus, die man nach außen als Heil- und Pflegeanstalten wieder tarnt, aber da werden keine Menschen mehr geheilt oder verpflegt. Die ersten Tötungsanstalten, die ersten beiden, sind Brandenburg an der Havel, da oben das nördlichste, dann unten im Südwesten Grafeneck, im Osten folgt dann im Frühjahr 1940 Hartheim bei Linz in Oberösterreich, im Sommer Sonnenstein bei Pirna. Gegen Ende 1940 werden Brandenburg und Grafeneck geschlossen. Brandenburg wird durch Bernburg ersetzt und Grafeneck durch Hartheim. Warum, würde ich dann später noch was dazu sagen. Anders als im restlichen Bayern treffen die Meldeburgen in Franken erst im Sommer 1940 ein. Die anderen bayerischen Regierungsbezirke waren wirklich schon in der ersten Phase der Erfassung im Herbst 1939 erfasst wurden. Eine Besonderheit in Franken ist, dass es weniger das Anstaltspersonal selbst ist, das diese Meldebogen ausfüllt, sondern dafür eigens T4-Gutachterkommissionen in die Heil- und Pflegeanstalten kommen. Warum ist bis heute nicht ganz klar. Es gibt Anstalten, die Anstalten beispielsweise in Lohr oder Neuendettelsau, die haben die Bogen verspätet zurückgeschickt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ist Sommer 1940 natürlich ein Punkt, wo sehr viel schon innerhalb der deutschen Bevölkerung bekannt ist. Und Heil- und Pflegeanstalten im Rheinland oder in Westfalen hatten sich kurz vorher geweigert, diese Meldebogen überhaupt auszufüllen. Und das könnte eine Erfahrung sein, die die T4 veranlasst, gar nicht so sehr auf die Anstaltsmitarbeiterinnen zu setzen, sondern das Ausfüllen gleich selbst zu übernehmen. In Erlangen treffen die Meldebogen am 26. Juli 1940 ein. Etwa einen Monat später kommt dann eine mehrköpfige T4-Kommission unter Leitung von Dr. Steinmeier nach Erlangen. Auf Widerstand scheint man in der Heil- und Pflegeanstalt beim Ausfüllen allerdings nicht getroffen zu sein. Spätestens mit dem 6. Dezember 1940 wusste Direktor Einzler auch sehr detailliert Bescheid über den Zweck dieser Meldebogenaktion. Und auch der Bezirksverband wusste Bescheid. Informiert wurden sie durch Dr. Kurt Schmalenbach, der einer der Ärzte war in der Tötungsanstalt Sonnenstein, aber auch Mitarbeiter innerhalb der Organisation T4 in Berlin. Eine zentrale Fragestellung für Dr. Einzle war vielmehr, was mit der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen passieren würde. Also vor allen Dingen die Frage, wird die Heil- und Pflegeanstalt geschlossen? Es waren bis Ende 1940 mehrere hundert Patientinnen verlegt wurden in die Tötungsanstalten. Viele Betten waren frei und es bestand die Gefahr, dass die Einrichtung so wie andere Heil- und Pflegeanstalten auch als nicht wirtschaftlich geschlossen werden. Und es gibt dann aber am 7. Februar ein Schreiben 1941, ein Schreiben des Staatsministeriums des Inneren, des Bayerischen allerdings, wo angewiesen wird, dass die frei gewordenen Betten mit Patientinnen aus privaten Pflegeanstalten aufgefüllt werden. Also das sichert das Bestehen der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Und die Patientinnen kommen dann beispielsweise aus Kremsdorf, Michelfeld, Arbsberg, Neuendettelsau und Himmelkron. Und viele von denen waren bereits in ihren Anstalten meldebogenmäßig erfasst worden und auch schon selektiert wurden von der T4 für den Mord und wurden dann aus Erlangen weiterverlegt. 531 der 907 Opfer aus Erlangen waren Stammpatienten der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Die anderen 377 waren eben im Zuge dieser Auflösung in anderer Heil- und Pflegeanstalten nach Erlangen gekommen. Und das ist sagen auch etwas, was ein sehr typisches Vorgehen zur damaligen Zeit, dass man versucht, die Patientinnen aus ihren gewohnten Umfeldern herauszulösen, aus den Heil- und Pflegeanstalten, wo sie waren, wo sie jahrelang teilweise verpflegt worden sind, wo sie eine Beziehung auch zum Pflegepersonal hatten. Und man wollte auch diese Beziehung einfach abreißen lassen, weil man setzt sich natürlich mehr für die Menschen ein, die man kennt, als für jemand Fremdes. Also für das Erlanger Pflegepersonal waren natürlich diese Neuzugänge eher fremd, weil die ja auch nur kurze Zeit da waren. Aber das ist nicht nur in Erlangen der Fall, es ist in vielen Heil- und Pflegeanstalten die Praxis. So, also viele von denen, die tatsächlich ab Februar kommen, werden dann auch im Laufe der nächsten Monate weiter transportiert. Und ich denke, es ist auch davon auszugehen, dass Patientinnen, die dann in Erlangen verbleiben, eigentlich auch noch für die Tötung vorgesehen waren, aber aufgrund dieses Euthanasie-Stops im August 1941 einfach nicht mehr weiter transportiert werden. Die ersten beiden Transporte gehen nach Pirna-Sonnenstein, die anderen dann ab dem 21. November 1940 in die Tötungsanstalt Hartheim. Ein Foto des Gebäudes, in dem die Tötungsanstalt Hartheim untergebracht war, ein Renaissance-Schloss, das bis zur Auflösung im März 1940 auch eine Heil- und Pflegeanstalt selbst war. Jetzt habe ich die Folien vertauscht. Es sollte eigentlich vorher kommen, nochmal eine Auflistung über die einzelnen Transporte, die aus Erlangen abgehen, mit der Anzahl der Patientinnen, mit den Diagnosen. Das ist auch das, Schizophrenie, Schwachsinn, Epilepsie sind eigentlich die drei Hauptdiagnosen. Es trifft auf die meisten Opfer der Krankenmorde zu. Und Sie sehen, in welche Tötungsanstalten die gehen. Eines der Opfer, das aus Erlangen abtransportiert wird, ist Christine Margareta Motschiedler, 1874 in der Fränkischen Schweiz geboren, war Mutter von 10 Kindern, 7 erreichen das Erwachsenenalter und nach der Geburt eines Kindes erkrankt die Frau an Epilepsie. Zunächst wird sie im Familienkontext betreut, Unterstützung erhält sie vor allem im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder von den älteren Töchtern. Aber ab 1929 wird eine dauerhafte Anstaltsunterbringung notwendig. Sie ist zunächst in Himmelkron, später in Bayreuth untergebracht. In Bayreuth dann die längste Zeit ihrer Behandlung. Und im Sommer 1940 fällt auch sie den Selektionen zum Opfer. Im Oktober 40 wird Bayreuth aufgelöst, die Heil- und Pflegeanstalt, ein Teil der Patientinnen nach Erlangen verlegt und von Erlangen aus wird sie dann Anfang 1940 nach Hartheim verlegt und dort wahrscheinlich noch am gleichen Tag oder unmittelbar danach ermordet.
Die Nationalsozialisten sprechen von der deutschen Bevölkerung als von einem Körper, dem Volkskörper. Dieser müsse gesund sein, um den Kampf der Nationalstaaten für sich zu gewinnen. Das heißt, diejenigen, die für die Nazis biologisch nicht wertvoll sind, werden aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen, ausgegrenzt, viele werden ermordet. Menschen mit Behinderung etwa oder solche, die eine psychische Erkrankung haben. Christine Margareta Mondschiedler war eines der Opfer, das aus der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen abtransportiert wurde und deren Leben kurz darauf endete. Sie war Mutter von 10 Kindern. Nach der Geburt eines der Kinder erkrankt die Frau an Epilepsie. Sie fällt den Selektionen zum Opfer. Die in Anführungszeichen wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die Ideologie der Nationalsozialisten führten dazu, dass Frau Christine Margareta Mondschiedler als biologisch wertlos für die Volksgemeinschaft galt. Sie wurde ermordet. Doch wir wollen unsere Sendung nicht mit einem finsteren Kapitel deutscher Geschichte abschließen. Unsere Sendezeit ist nämlich fast rum. Zum Ausklang hören Sie noch einige ausgesuchte Bibelstellen, die Mut machen und Hoffnung schenken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Einschalten. Bis hoffentlich bald wieder bei Mikros Dynamis. Bis dahin gottesreichen Segen Ihnen und eine gute Woche. Am Mikrofon war Alexander Schmidt.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils. Aber eigentlich haben schon die Stammväter die Beschneidung eingeführt und nicht erst Mose. Ein Junge wird auch also am Sabbat an einem Teil seines Körpers beschnitten, damit die Vorschriften Moses nicht verletzt werden. Wie könnt ihr dann auf mich böse sein, weil ich am Sabbat einen ganzen Menschen gesund gemacht habe? Hört auf, nach dem Augenschein zu richten und urteilt nach gerechten Maßstäben. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch, ihr sollt dem vertrauen, den er gesandt hat. Also müssen wir, die einen starken Glauben haben, die Bedenken der Schwachen ernst nehmen und dürfen unsere Stärke nicht selbstgefällig zur Schau stellen. Jeder soll viel mehr Mitgefühl mit seinem Bruder haben, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Was in den Heiligen Schriften geschrieben steht, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. Der Geist Gottes macht lebendig, alles Menschliche ist dazu nicht fähig. Aber die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind vom Geist erfüllt und bringen das Leben. Nun stelle ich euch unter den Schutz Gottes und unter die Botschaft seiner rettenden Gnade. Durch sie wird er euch im Glauben reifen lassen und euch künftig das ewige Leben schenken. Gedanken des Heils.